Die Erde ist eine Scheibe. Dass das nicht so ist, das ist schon lange bewiesen. Trotzdem gibt es immer noch Menschen, die genau daran glauben und eine Verschwörung aufdecken wollen. Genauso die Mondlandung. Einige sind sich sicher, die Mondlandung war nur inszeniert und die Bilder stammen aus einem Fernsehstudio. Auch rund um die Corona-Pandemie verbreiten sich viele Verschwörungsgeschichten. Zum Beispiel, dass es das Coronavirus gar nicht gibt und die Pandemie von denen da oben ausgedacht ist. Aber wie wirkt sich Verschwörungsglauben aus auf die Gesellschaft? Welche Ursachen hat er und welche Faktoren beeinflussen Verschwörungsglauben? Ein Forschungsteam aus Psychologie und Politikwissenschaft hat genau das untersucht, und zwar konkret in Deutschland, Polen und Jordanien. Der Politikwissenschaftler Professor Bernd Schlippack von der Uni Münster ist einer der Macher der Studie. Hallo, Herr Schlippack.
Hallo, Frau Langer.
Herr Schlippack, warum glauben Menschen denn überhaupt an Verschwörungsmythen? Was bewirken solche Mythen, wenn man an sie glaubt?
Verschwörungstheorien dienen dazu, eine komplexe Welt einfacher zu machen. Und das ist genau in diesen Zeiten, in denen die Globalisierung zunimmt, in denen Interaktionen zwischen Ländern zunehmen, in denen es Dinge wie Pandemien gibt, die nicht einfach zu erklären sind, sehr wichtig. Und durch die Rückführung aller dieser Probleme auf einen zentralen bösen Akteur, der dahinter steckt, der hinter dem steht, was schiefläuft, werden diese komplexen Prozesse wieder verstehbar gemacht, vereinfacht. Das heißt, Leute haben dann wieder eine einfache Ursache-Wirkungsbeziehung, an die sie glauben können.
Jetzt haben Sie schon diesen bösen Verschwörer angesprochen. Oft hört man ja auch das Wort Sündenbock. Ist genau das etwas, das eigentlich die meisten Verschwörungsmythen und Verschwörungsgeschichten verbindet? So ein Sündenbock, den man sucht?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt einfach zwei große Merkmale. Erstens, eine Verschwörungstheorie besteht eigentlich immer daran, dass es diesen Sündenbock gibt, der schuld an allem ist. Und zweitens, dieser Sündenbock hat immer einen Plan, der auf den eigenen Machterhalt oder auf die Vernichtung oder Schlechterstellung des eigenen Landes oder der eigenen In-Group abzielt.
Sie haben jetzt für Ihre Untersuchung 4.100 Menschen befragt, und zwar in Deutschland, in Polen und in Jordanien. Warum haben Sie sich genau diese drei Länder vorgenommen?
Gute Frage. Wie viel Zeit haben Sie dafür?
Ein paar Minuten.
In unserem Projekt am Münsteraner Cluster Religion und Politik wollten wir einige kulturwissenschaftliche Vermutungen testen. Und diese Vermutungen betrafen den Einfluss von Länderkontexten. Und dafür haben wir überlegt, wie wir bei einer Begrenzung auf vier Länder, in denen wir messen konnten, ausreichend Unterschiede im Hinblick auf Religiosität, Religionsunterschiede, Erfahrungen mit tatsächlichen Verschwörungen und, wenn möglich, Demokratie versus Autokratie hinkriegen können. So, und am Ende sind es dann trotzdem nur drei statt der anvisierten vier geworden. Es war schwierig genug, diese Länder herauszusuchen.
Okay, und welche Unterschiede haben jetzt dann genau diese Länder und die vorherrschenden Bedingungen dort dann zutage getragen, wenn es um Verschwörungsglauben geht?
Genau, also es gibt tatsächlich Unterschiede zwischen diesen Ländern, und man kann ganz klar sagen, dass der generelle Glaube an Verschwörungstheorien in Jordanien am stärksten ist und dass er in Polen immer noch stärker ist als in Deutschland. Und wenn wir dann weitergehen und schauen, womit hängt eigentlich dieser Glaube an Verschwörungstheorien zusammen, dann finden wir, dass er über die Länder hinweg teilweise mit unterschiedlichen Merkmalen der Befragten selbst zusammenhängt und dass er auch über die Länder hinweg unterschiedlich mit politischen Einstellungen zusammenhängt.
Was sind denn das für Merkmale dann konkret?
Also generell nehmen wir in der Literatur an, die aber vor allem auf USA und Europa beschränkt ist, dass es unterschiedliche Persönlichkeitseigenschaften gibt, die eine Wirkung haben sollten. Das finden wir für Polen und Deutschland eigentlich auch ganz gut dargestellt, aber für Jordanien trifft das nicht zu, wenn wir das richtig bisher analysiert haben. Wir finden dann auch, dass beispielsweise Bildung in manchen Ländern mit dem Glauben an Verschwörungstheorien zusammenhängt und das soziale Misstrauen, also das Misstrauen in andere Menschen. Und das funktioniert über alle Länder hinweg.
Was war denn zum Beispiel in Jordanien jetzt das, was ein Verschwörungsglaube ganz besonders befördert hat?
Naja, gute Frage. Tatsächlich ist der durchschnittliche Glaube an Verschwörungstheorien, der generelle Glaube an Verschwörungstheorien in Jordanien sehr hoch. Das heißt, wir finden dann nur noch wenig Unterschiede zwischen möglichen Erklärungsfaktoren. Was wir sehen ist, dass extreme Religiosität mit Politik verbundene Religiosität einen Einfluss hat darauf, ob man Verschwörungstheorien glaubt. Also je höher oder je stärker dieser politische Religionsglaube, desto stärker auch der Glaube an Verschwörungstheorien und auch dieses soziale Misstrauen in andere, auch das hat einen Einfluss auf die Einstellung der Bevölkerung in Jordanien.
Bedeutet das dann auch gleichzeitig, dass man sich dann stärker gegen seine Regierung wendet?
Nicht notwendigerweise. Also das ist in Deutschland sehr schön zu sehen. Da korreliert der Glaube an Verschwörungstheorien stark mit politischem Misstrauen, also mit Misstrauen in die politischen Institutionen. In Polen ist das nicht der Fall, beispielsweise. Das ist aber auch nicht überraschend, wenn man sieht, wie stark die polnische Regierung Verschwörungserzählungen in ihrer eigenen Kommunikation verwendet. Und deshalb gibt es da auch wenig Zusammenhang zwischen Verschwörungsglauben und Einstellungen gegenüber der Politik.
Das heißt, es ist so, dass in Polen selbst die Regierung gewisse Verschwörungserzählungen verbreitet und dadurch die Kritik an der Regierung auch nicht so stark ist wie in den beiden anderen Ländern. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ja, aber die Frage der Kausalität, also was zu was führt, ist noch ein bisschen unklar und das können wir auch mit dieser Studie nicht beantworten. Was wir finden, ist tatsächlich, dass Leute, die der Regierung positiv gegenüberstehen, auch stärker bestimmten Mustern in den Verschwörungstheorien folgt. Also, dass Leute, die an die Regierung glauben, der Regierung vertrauen, auch jene Akteure für verschwörungstheoretisch sinnvoller halten, die die Regierung immer und immer wieder als stereotype Sündenböcke darstellt. Beispiel ist hier Russland.
Und Sie haben jetzt ja vorhin schon mehrere Aspekte angesprochen, die irgendwie dazu führen können, dass sich ein Verschwörungsglaube stärker verbreitet. Also wir haben jetzt schon ein bisschen über Religiosität gesprochen und auch über eine Autokratie, die vielleicht in einem Land vorhanden sein kann. Sie haben aber auch diese persönlichen Merkmale schon angesprochen. Können Sie da noch ein, zwei Beispiele nennen, was da bei den Menschen dafür sorgt, dass sie vielleicht eher einem Verschwörungsglauben anhängen?
Religiosität haben wir ja quasi abgehakt. Es gibt in Deutschland vor allem, aber auch in anderen westeuropäischen und amerikanischen Ländern auch noch den Fakt, dass das sogenannte Rechtsautoritarismus, also rechtsautoritäre Einstellungen, Grundüberzeugungen, aber auch Vorstellungen von der Gesellschaft, die hierarchisch strukturiert sein soll zwischen Stärkeren und Schwächeren, dass die einen hohen Einfluss auf den Glauben an Verschwörungstheorien haben. Wir finden auch teilweise Bildungseffekte, die relativ starke Wirkungen haben, aber wie gesagt, das variiert über Länder hinweg. Und dann überlegen wir drittens noch, wie stark sich der Narzissmus einer Person, also das Streben nach Einzigartigkeit, auf den Glauben an Verschwörungstheorien und die Kommunikation von Verschwörungstheorien auswirkt.
Jetzt haben wir vorhin schon über den Sündenbock gesprochen, der ja ein Bestandteil vieler Verschwörungsgeschichten ist. Kann man eigentlich prinzipiell sagen, dass auch so Verschwörungsgeschichten eine ideologische Spaltung hervorrufen oder dass sie auch darauf abzielen, dann wirklich die Menschen zu trennen in sozusagen die Gläubigen und die Ungläubigen, was jetzt so eine Verschwörungsgeschichte angeht?
Also ob sie von vornherein darauf abzielen, weiß ich nicht. Es gibt natürlich jetzt genügend Beispiele, wie politische Akteure versuchen, gezielt Verschwörungstheorien in die Welt zu setzen, um eine solche Spaltung herbeizuführen. Und was wir auch sehen, ist tatsächlich, dass diejenigen, die an Verschwörungstheorien glauben, die anderen ja als ungläubige Schafe bezeichnen, die zu dumm sind, die wahre Wirklichkeit zu sehen. Insofern gibt es da schon eine Spaltung und diese Spaltung wird natürlich dann offensichtlich, wenn es um etwas geht wie die Corona-Pandemie, dessen Auswirkungen das Alltagsleben der Menschen betrifft. Wenn Sie an frühere Verschwörungstheorien denken, den Chemtrail oder sowas, da war das nicht so offensichtlich, die Spaltung. Jetzt wird einfach, wenn es darum geht, halte ich mich an die Regeln oder nicht, wird der Glaube oder Unglaube an die Verschwörungstheorie natürlich wirklich auch im Alltag offensichtlich.
Professor Bernd Schlippack hat mit Kolleginnen und Kollegen aus der Psychologie und Politikwissenschaft untersucht, wie und durch welche Faktoren sich Verschwörungsglaube verbreitet und ob er sich beispielsweise in religiös geprägten Gesellschaften besser verbreitet. Vielen Dank und einen schönen Tag für Sie, Herr Schlippack.
Danke Ihnen, Frau Langer.